Die literarische Hausapotheke, ein Podcast von Fontis.
Gemäß dem Christentum kommt das Böse aus dem Herzen des Menschen, also auch die Rassismus, Sexismus, Umweltverschmutzung, das kommt aus dem Herzen. Und bei den sozialistischen, kommunistischen Modellen von früher und von neuer Prägung heute kommt es von außen. Und da muss man die Außenwelt sozusagen putzen und reinigen und dann ist alles gut.
Herzlich willkommen. Ich bin Dominik Klenk und ich spreche heute mit Giuseppe Grazia über sein Buch Die Utopia-Methode. Wir reden über den Krieg, über Will Smith und die Fridays for Future-Bewegung. Giuseppe erklärt uns, warum der westliche Wohlstand gnadenlose Denkfiguren hervorbringt und weshalb wir dazu neigen, uns selbst immer häufiger mit den Idealen einer perfekten Welt zu vergleichen. Ja, Giuseppe Grazia, dein wunderbarer Name klingt schon wie ein Gedicht. Es lag quasi auf der Hand, dass du Schriftsteller wirst, auch wenn es vielleicht von deinen Eltern her nicht so geplant war. Ich freue mich, dass wir heute Zeit haben. Giuseppe, du hast deine Wurzeln familiärerseits in Spanien und Italien, lebst und arbeitest aber in der Schweiz als Schriftsteller und Journalist. Giuseppe, ich kann es mir nicht verkneifen heute. Wir leben in nicht so einfachen Zeiten. Eine der härteren Dinge, die dich die letzten Tage ereilt war, ist, dass die italienische Nationalmannschaft leider nicht in Katar dabei sein kann. Wie geht's dir damit?
Das war wirklich ein Tag der Trauer. Ja, also die italienische Tricolore auf Halbmast. Nee, aber das muss man schon sagen, das ist einfach tragisch. Das ist jetzt das zweite Mal, letztes Mal gegen Schweden, dieses Mal gegen Nordmazedonien, noch schlimmer. Kann man ja nicht, aber das ist anscheinend mit Italien ein bisschen so. Die gewinnen etwas, machen alles bestens und dann nachher fallen sie zurück hinter ihr Potenzial. Man versucht es positiv zu sehen, dass die jetzt Katar eigentlich bewusst boykottieren aus politischen Gründen.
Genau, politisch haben sie alles korrekt gemacht, oder?
Ja, absolut, absolut.
Schön, gut. Aber wenn man mal im Trikot der Tifosi geboren wurde, das ist, glaube ich, das kann man nicht abwaschen, oder?
Das ist ganz, ganz schlimm. Ganz, ganz schlimm.
Schön. Gut, Giuseppe, wir kommen zu deinem Buch und damit auch so ein bisschen, du bist ein politischer Journalist, auch zur politischen Lage, zur politischen Weltlage, die ja auch nicht ganz einfach ist im Moment. Kaum haben wir eine globale Pandemie, die uns 2 Jahre fest ihren Stempel aufgedrückt hat, jetzt am Ausklingen, ist Europa wieder Kriegsschauplatz geworden. Wir haben damit Migrationsströme, Flüchtlingsströme freigesetzt. Auch für uns scheint ein vollversorgtes Leben mit gut geheizten Häusern und allem, was man braucht, nicht mehr nur selbstverständlich zu sein. Was ist los in der Welt? Haben wir uns vielleicht etwas zu sicher gewähnt in einem Wohlstand der letzten 3 Jahrzehnte, der vielleicht doch nicht so normal war, wie er uns jetzt erscheint?
Ja, das ist eine sehr gute Frage und natürlich relativ schwierig zu beantworten. Ich versuche es mit meinem neuen Buch, Die Utopia-Methode, ein bisschen eine Antwort zu finden für mich und für andere hoffentlich auch. Ich glaube schon, dass der Wohlstand dazu geführt hat, dass viele Menschen sich utopische Vorstellungen gemacht haben über viele Dinge, über die Tatsache, woher der Wohlstand eigentlich kommt. In der Regel ja von Arbeit und Produktivität. Auf der anderen Seite natürlich, wie es mit der Welt sonst steht, außerhalb der westlichen Wohlstandsoasen. Also wie gefährlich sind andere Zivilisationen oder Kulturen? Wie ernst muss man geopolitische Realitäten noch nehmen? Und die Ukraine-Krise zeigt ja jetzt sofort, den Krieg, der zeigt sofort, die geopolitischen Realitäten sind nach wie vor da und die kann man nicht einfach wegdiskutieren und mit utopischen Modellen einer globalen Wohlstandsgesellschaft einfach übertünchen. Das zeigt uns das. Und auch die Corona-Krise hat uns gezeigt, die Natur ist nicht einfach nur nett, sondern hat durchaus etwas Tödliches. Die Natur ist eben keine Mama, sondern höchstens eine Schwiegermama. Ja.
Wenn wir nochmal auf den Krieg zurückkommen, die Motivationslage. Viele wollen sich heute gerne in den Kopf von Putin einschalten und gucken, was da wirklich abgeht. Aber ganz offensichtlich ist die Motivationslage von Putin sicher machtpolitisch und geopolitisch motiviert. Das steht, glaube ich, außer Frage. Gleichzeitig mag eine Motivation auch darin liegen, dass er die Werte der westlichen Zivilisation ein Stück weit bekämpfen will, nämlich Freiheit, speziell Meinungsfreiheit, Selbstbestimmung und Demokratie. Siehst du das auch so?
Ja, natürlich, das ist ein Zarenreich und der möchte das wieder zum Zarenreich sozusagen zuführen. Also die Kommunisten damals haben das Zarenreich ja zerstört durch ihren Gleichmacherkult. Und der Putin, ich glaube, der ist auf dem Zarenreich-Trip, der möchte wieder das Zarenreich, also auch die Verbindung Religion und Staat. Das ist ja der große Unterschied zu den Kommunisten vorher, also bis mit Gorbatschow, dass der Putin die Religion wieder stark gemacht hat und wieder sozusagen ins Kaiserreich oder ins Zarenreich integrieren will. Aber sie sind halt zeropapistisch. Der Zeropapismus ist in Russland natürlich massiv traditionell verankert und das bedeutet eine Person, Kaiser und Gott in einer Person. Und das ist natürlich christlich gesehen aus unserer westlichen Sicht problematisch und das macht die Menschen unfrei und wie man sieht, das ist ja immer auch diktatorisch. Wobei man ehrlicherweise sagen muss, das Problem jetzt, was in der Ukraine zu sehen ist, ist natürlich viel älter als Putin und das wäre auch ohne Putin früher oder später ausgebrochen, dass man die Leute, die Richtung Moskau schauen, Orthodoxie, die russische Orthodoxie und die lateinische Welt, die eher Richtung Westen und Rom schaut, diesen Graben haben sie dort, die Menschen. Und diesen Graben kann man nicht einfach vergessen, wenn man sagt, wir machen jetzt ein bisschen NATO oder EU-Osterweiterung und hauen uns die Ukraine voll rein in den Westen. So einfach geht das nicht, auch wenn Putin nicht an der Macht wäre.
Jetzt ist dieses Thema des Krieges, der ja auch dramatische und inzwischen eben in unserer Welt auch definitiv globale Auswirkungen hat, in aller Munde. Es scheint manchmal ein bisschen so, als sei das auch im Rahmen unserer Mediendemokratie oder vielleicht ein Symptom unserer Mediendemokratie, dass ein Thema dazu neigen kann, alles zu dominieren. Jetzt hatten wir 2 Jahre Corona, Tag und Nacht. Jetzt haben wir sozusagen dieses Thema abgelöst durch den Krieg, der die Medien komplett 24 Stunden, 7 Tage die Woche zu beschäftigen scheint. Putins Krieg ist ein Angriff von außen auf Europa, auf die westliche Zivilisation und da liegt jetzt das ganze Augenmerk im Moment drauf. Du hast, wenn ich das richtig verstehe, mit deinem Buch eigentlich so ein Stück noch einen Unterstrom jetzt dazu gebracht, nämlich es gibt auch einen Angriff von innen auf die westliche Zivilisation. Und so wie wir eben sind, frei nach dem Motto, wenn schon eine Krise, dann aber richtig, kommt es jetzt nicht nur von außen, sondern auch von innen. Erzähl uns ein bisschen, wie sieht dieser Angriff von innen auf die westliche Zivilisation aus, den vielleicht nicht so viele Leute im Moment auf dem Schirm haben.
Also man kann es eigentlich am russischen Angriffskrieg auf die Ukraine schon beobachten, dass der Angriff von innen dazu ein bisschen mitgeführt hat, nämlich am Beispiel Deutschland. Wenn man sich die Energiepolitik Deutschlands und die Verteidigungspolitik Deutschlands anguckt, die letzten 10 Jahre sind die links-grün dominiert. Man hat die Atomkraftwerke runtergefahren, man hat das Militär runtergefahren. Und ich bin ganz sicher, dass wenn man das nicht getan hätte, wenn Putin nicht die Überzeugung gehabt hätte, Deutschland ist wehrlos, mehr oder weniger, nicht schlagkräftig und vor allem auch militärisch impotent, industriell komplett abhängig vom Gas, vom Russischen. Wenn Putin das nicht so für sich hätte entscheiden können, dass das so ist, hätte er wahrscheinlich anders oder gar nicht angegriffen. Wenn man die Deutschen für gefährlich hält, macht man das nicht. Und das tut er aber nicht. Und das liegt an den linken und grünen Utopien im Bereich der Klima- und Umweltpolitik in erster Linie und im Bereich der EU-Politik, dass man denkt, man braucht kein Militär mehr, man braucht auch keinen Atomstrom mehr. Und diese utopische Idee, dass die Welt à la Star Trek, also Raumschiff Enterprise, funktioniert, also eine wunderbare, große, globale Familie, die sich nicht mehr sozusagen Feind ist, Das hat natürlich zur Schwäche Deutschlands geführt und ich glaube, das hat auch Putin dazu gebracht zu sagen, ich greife jetzt an, die Deutschen machen eh nichts, die EU ist sozusagen sowieso nicht fähig, nicht kampfbereit. Und das wäre ganz anders, hätten wir von innen her nicht diesen ständigen Angriff auf unsere eigene Kultur mit Utopien, und das ist auch das Thema meines Buchs, die Utopia-Methode, die utopische Modelle vorschlägt und jetzt in diesem Fall, muss man sagen, geopolitisch sehr großen Schaden anrichtet.
Mhm. Aber du sprichst also von utopischen Modellen. Wenn ich jetzt aber mal schaue, was uns sozusagen kulturell, so im Kulturkampf-Umfeld in den letzten Monaten und vielleicht auch Jahren beschäftigt hat. Ich nenne mal drei Stichpunkte. Fridays for Future, Black Lives Matter, Me Too, also Rettung des Planeten, Kampf gegen Rassismus, Kampf gegen sexuelle Übergriffe durch Macht. Vorsprung, das sind ja im Grundsatz eigentlich wichtige Anliegen, die hier vertreten werden, wo man nicht sagen kann, das leitet sich jetzt nur primär von einer Utopie ab. Wo sind bei diesen guten Anliegen denn, wie soll ich sagen, die Kipppunkte?
Ja, also die Anliegen sind natürlich klar, die sind gut und die muss man auch unterstützen. Also niemand möchte Rassismus, Sexismus, Umweltverschmutzung, Klimakollaps, das möchte niemand. Ja.
Richtig.
Auch nicht, das ist klar. Aber utopisch sind diese Modelle, die dahinter stecken, hinter diesen Bewegungen, alle, weil sie von einer Welt ausgehen, die es nicht gibt. Also nehmen wir mal die Fridays for Future, die gehen von einem von einer klimaneutralen Menschheit. Das Ziel ist eine klimaneutrale Menschheit. Ich meine, das heißt eigentlich, es wäre besser, wir wären gar nicht da. Unsere Maschinen wären nicht da, die Industrialisierung wäre nicht da und so weiter. Dann geht es der Natur gut und dann ist alles wunderbar. Die Frage, ob das realistisch ist und vor allem die Frage, was die Industrialisierung, was die ganzen Technologien, die der Westen entwickelt hat die letzten 100 Jahre, an Menschenleben gerettet hat, konkret was die Energiewirtschaft an Menschenleben gerettet hat, allein durch Heizung, allein durch Bau, allein durch Industrie. Oder was die Medizinaltechnologie, was die Chemiekonzerne, die Bösen, alle entwickelt haben für die Medizin, dass die Menschen heute älter werden. Das ist alles total egal. Für diese Leute zählt nur, dass die Blumen und die Berggorillas überleben. Und das finde ich auch schön, aber man muss auch die Menschheit im Blick haben, die konkrete Menschheit, und sagen, es ist gut, wenn es den Menschen auch besser geht, wenn die Armen auf diesem Planeten besser dran sind. Also die Fridays for Future-Bewegung ist asozial. Sie denkt nicht an die Ärmsten und die ärmsten Regionen der Welt, sondern sie denkt in erster Linie an sich selbst. Und sie sind widersprüchlich. Ich meine, die meisten Jugendlichen auf der Straße haben alle ein Handy und die laden das dauernd auf. Ja, woher kommt denn dieser Strom? Der kommt natürlich aus dem Ausland. Im Fall Deutschlands kommt er sogar aus Russland. Also alle, die jetzt sich moralisch überlegen fühlen, weil sie den alten Menschen sagen, ihr seid Umweltverschmutzer, ihr weißen alten Männer, die sollen sich mal überlegen, woher sie den Strom für ihr Handy haben, bevor sie das posten. Ja? Also das muss man schon auch sagen. Und dann ein dritter Punkt noch bei der Klimabewegung. Dem Klima nützt es gar nichts, wenn Deutschland und die Schweiz eine Klimasteuer einführen, weil die schlimmsten Ursachen des Klimawandels kommen, die größten Verursacher sind China, Indien, Russland und die USA. Ja, und also das nützt die Schweiz und Deutschland, das ist ein ganz kleiner Teil. Und das ist auch, das zeigt sich schon die Ideologie. Und ein letzter Punkt vielleicht noch zum Klima. Wenn die sagen würden, wir brauchen bessere Forschung, wir brauchen Innovation, bessere Technologien, saubere Energie, dann würde ich sagen, wunderbar, bin ich dabei, gehe ich mit auf die Straße, ETH ankurbeln, Forschungsgelder ankurbeln, bin ich dabei, weil Forschung war immer die Lösung der Menschen für solche Probleme. Aber was die sagen, ist im Prinzip mehr Staat. Und das riecht für mich sozialistisch irgendwie.
Okay, jetzt um die Utopia-Methode als Methode nochmal besser zu verstehen. Du sagst, in unserer wohlstandsgeprägten Gesellschaft hier im Westen gibt es diese Bewegung. Diese Bewegung fächert eine Utopie auf und diese Utopie ist klimaneutrales Leben. Ja? Klimaneutrale Zivilisation herzustellen. Das heißt, man versucht nicht das, was wir haben, in Verbindung mit dem zu setzen, was es sonst noch gibt auf der Welt oder wo wir herkommen. Stichwort CO2-Ausstöße in Indien, China oder anderswo, sondern man versucht es mit dem Ideal, mit der Utopie einer klimaneutralen Welt gleichzusetzen und hängt sozusagen dieses Ziel nach vorne, um sich daran auszurichten. Ein Ziel, das möglicherweise nie erreicht werden kann.
Ja, und es ist doch viel schlimmer, als dass es nicht erreicht wird. Es zerstört den Glauben an die eigenen Fähigkeiten im Westen. Weil ja, wenn ich, machen wir ein Beispiel mit der Familie. Wenn ich meine konkrete Familie vergleiche mit einer Traumfamilie aus Disneyland, und ich mache das jeden Tag systematisch, ja, also ich orientiere mich nur noch an irgendwelche Traummenschen und vergleiche dann meine Familie, meine reale damit, dann sieht meine Familie irgendwann sehr alt aus. Das ist dann eine furchtbare Familie und der schlimmste Onkel und die verrücktesten Schwestern und auch ich fühle mich dann nicht mehr so, es macht einfach depressiv, ja, weil reale Menschen sind einfach nicht so wie in Disneyland. So, und jetzt mache ich das mit der ganzen Gesellschaft, mit dem ganzen westlichen Kulturteil mache ich das und vergleiche diesen Westen, den ich hier habe, den Wohlstand und all diese Innovationen und Freiheiten, die ich habe, vergleiche ich dauernd mit einem utopischen Superstaat, den es einfach nie gegeben hat, ja. Und dann habe ich einfach kein gutes Gefühl bei meiner eigenen Kultur und mache die ja auch selber fertig. Es wird dann so masochistisch oder sogar depressiv. Und das ist ja auch die Stimmung, die wir heute überall haben.
Du sagst, es wird sozusagen durch diese Utopia-Methode, die mehr oder weniger, du hast sie, ich weiß nicht, ob erfunden, aber du nennst sie so, diesen Mechanismus, wird sozusagen ein chronisch schlechtes Gewissen erzeugt. So wie wir sind, ist das falsch. Und eigentlich müsste es ideal sein, eigentlich ein bisschen ein messianisches Ideal, wie man sich vielleicht den Himmel vorstellt. Und in diesem Abgleich zwischen Ideal und unserem Heute-Sein sind wir sozusagen immer im Zugzwang und sind sozusagen immer die Täter in einer Welt, die anders sein könnte, wenn wir nur diese Ziele anders angehen würden.
Ja, ich würde sagen, das ist genauso, das ist das Problem. Das ist ja, das sieht man ja schon im Privatleben. Also wenn jemand sagt, ich möchte keine Kinder auf diese Welt setzen, weil das ist eine furchtbare Welt und so furchtbare Gesellschaft. Oder wenn jemand sagt, mir geht es nicht gut heute, weil ich finde einfach, die Welt ist im Eimer und unsere Kultur macht alles falsch. Das ist ja so eine Stimmung, die es überall gibt. Und man hört auch Diskussionen, wenn die Utopie führt ja auch zu eigenen Selbstdemontage. Also wie viele junge Menschen finden keinen Lebenspartner mehr, weil sie finden, niemand ist gut genug oder ich bin nicht gut genug.
Also auch hier das utopische Ideal des idealen Partners.
Ja, weil bis jemand die Ehe eingeht, selbst in konservativen katholischen Kreisen, wie ich weiß, ist es wahnsinnig schwer, jemanden zu finden, von dem man annimmt, ich kann jetzt mit dem das Leben verbringen. Aber die Idee, dass der Mensch ja sowieso defekt ist und dass wir alle defekt sind und uns eben deswegen brauchen, das wäre ja viel realistischer. Aber stattdessen hat man Utopien im Kopf von irgendwelchen Traummenschen. Das ist da, und beim Körper sehen wir das ja auch. Die ganze Genderbewegung kann man auch so lesen. Man kann sagen, ich fühle mich ab und zu nicht wohl in meinem Körper. Das passiert jedem Menschen. Die normale Reaktion auf dieses Gefühl ist ja zu sagen, es ist nun mal, wie es ist. Ich kann es ja nicht ändern. Ich bin ja nicht sozusagen mein eigener Gott. So, das ist die normale Reaktion. Aber jetzt ist die Reaktion, ich will das erreichen. Ich will das im Fitnesscenter erreichen, per Operation mein Geschlecht verändern und ich weiß nicht was. Und anstatt, dass man den jungen Menschen sagt, das ist ein ganz normales Gefühl, dass man vieles nicht bestimmen kann, aber die Dankbarkeit ist viel wichtiger als diese utopischen Pläne. Das ist eigentlich eine gesunde Reaktion. Aber hier wird ja die Utopia-Methode auf alles angewendet. Oder nehmen wir das Beispiel Kapitalismus. Das ist auch so ein Schimpfwort geworden. Ich meine, der Kapitalismus hat einen Wohlstand hervorgebracht in der Menschheitsgeschichte und ohne Vergleich. Massenwohlstand, wie es noch nie auf der Welt gab. Und jetzt kommen die Utopisten und sagen, ja, aber es gibt ganz böse Konzerne und es gibt immer noch Ausbeutung.
Ja, die gibt es ja
auch. Das stimmt, das ist absolut wahr. Aber vergleich jetzt mal die kapitalistischen Länder mit den nicht-kapitalistischen, also mit Venezuela und China und mit dem arabischen Raum und so weiter, ja, also mit nicht-freien Gesellschaften, mit nicht-westlichen. Und dann sehen wir, haben wir also die Top-Kultur, die wollen ja alle zu uns und nicht umgekehrt. Ja. Also das ist ja, das zeigt, also die Leute vergessen einfach, dass man, wenn man Realität mit Realität vergleicht, also den Westen nicht mit einer Utopie, sondern mit den realen existierenden anderen Gesellschaften, dass man dann lieber hier bleibt, bei uns, ist ja wohl klar.
Könnte man sagen, dass diese Denkfigur, die hier propagiert wird, die hier als eine Utopia-Methode sich entwickelt hat, auch wenn Sie das selber vielleicht gar nicht so wahrnehmen, nehme ich an, dass es mit einer Ablehnung der Realität, wie sie ist, vielleicht sogar mit einem Art impliziten Selbsthass zu tun hat? Weil das, was ist, ist offensichtlich nie genug.
Also das ist ja die Frage nach dem Huhn und dem Ei. Zumindest führt es zu einem Selbsthass, wenn es nicht selbst die Quelle schon ist, dieser Hass. Also es führt zu einer Selbstverachtung. Zuerst wahrscheinlich zu einer Verachtung der älteren Leute. Man hat es ja bei der Klimajugend deutlich gesehen. Die Alten macht man fertig, ja. Ihr habt uns die Zukunft ruiniert. Also man sieht es auch an diesen aggressiven Auftreten von Thunberg. Mhm. How dare you, hat sie gerufen, ja. Also die Alten hat sie gemeint, ja. Ihr habt mir meine Zukunft versaut. Also zuerst ist es ein Hass gegen die Alten, gegen die alles aufgebaut haben. Und dann kommt es am Schluss wahrscheinlich schon in die Richtung Selbstverachtung. Und das hat natürlich damit zu tun, wenn ich in einer Traumwelt lebe oder leben möchte und die Realität anschaue, sieht die Realität einfach wirklich mies aus. Das würde auch mir so gehen. Und deswegen ist es sehr wichtig, dass man die Utopia-Methode entlarvt als eine, die Menschen unglücklich macht und die eigene Kultur massiv schwächt.
Du hast das Buch jetzt mit dem Untertitel ausgestattet, Der neue Kulturkampf gegen Freiheit und Christentum. Warum und in welcher Weise steht das Christentum ein Stück weit sperrig im Weg für diese utopische Ideologie?
Ja, weil das Christentum und die freie Welt, also der Westen, hängen zusammen. Also es geht letztlich um ein anderes Menschenbild. Der christliche Menschenbild ist die Grundlage der westlichen Zivilisation. Das christliche Menschenbild ist theologisch begründet, also Gottes Ebenbildlichkeit des Menschen. Das heißt, jeder Mensch ist gleich vor Gott. Jeder Mensch ist sozusagen von Natur aus voller ausgestattet mit seiner Würde. Und egal, wie sein sozialer Status ist und sogar auch heute kann man sagen, egal wie sein Klimapass ist, egal wie sein Corona-Status ist, er ist einfach in sich würdig. Und das ist die Grundlage für die Menschenrechte auch dann später, diese Idee. Und das ist im Rest der Welt nicht angekommen. Dort, wo das Christentum nie eine Rolle gespielt hat, gibt's auch diese Art von Verständnis von Menschenrecht nicht. Und das ist auch kein Zufall. Und jetzt kommt diese neue Bewegung oder neomarxistische Bewegung, also neu ist sie eigentlich gar nicht. Mhm. Und da ist das Menschenbild ganz ein anderes, nämlich der Mensch als der von außen bestimmte, ja, also der nicht von Gott herkommt, sondern letzten Endes von der Gesellschaft herkommt, von der Struktur, von der Politik.
Also ein Erfüllungsgehilfe der Utopie.
Eine Erfüllungsgehilfe der Utopie, der Politik, also Verfügungsmaterial. Man kann sagen, heute Humankapital für den Staat und für die Unternehmen. Mhm. Das ist eigentlich da. Oder für die Ideologie. Das sieht man ja ganz deutlich beim Marxismus von früher auch schon, beim Nationalsozialismus, bei allen totalitären Regimes, unter anderem auch beim Islam, der ja letztlich auch faschistisch ist im Kern. Also alle Strukturmodelle, auch die chinesischen, die den Menschen begreifen als Verfügungsmasse von außen, als Erziehungsmasse bei den Linken. Man muss ihn sozusagen wie eine Topfpflanze richtig gießen, dann kommt eine schöne Blume dabei raus. Das ist so ein bisschen auch Rousseau ist da drin. Alles das ist da drin und das kollidiert natürlich massiv mit dem Christentum und dem Judentum, die den Menschen als sozusagen transzendentes Wesen sehen, das unabhängig von all diesen Strukturen sich selbst auch nochmal verhalten und bestimmen kann. Und das ist natürlich, das passt nicht zur Utopie, weil die Utopie, also nehmen wir nochmal konkret jetzt die Klima-Utopie, die geht ja davon aus, dass wir von außen alles emissionsfrei hinkriegen und dann ist der Mensch auch gut. Der Mensch ist sozusagen moralisch sauber, nicht nur klimatisch dann, oder? Und das ist die Utopie, dass eine kollektive Idee den Menschen und die Menschheit verbessert. Und das mit dem Christentum ist das unvereinbar, weil das Christentum den Einzelnen sieht. Und der Einzelne kann immer sagen, nein, das mache ich nicht mit. Oder der kann auch immer sündigen. Ja, also auf den Punkt gebracht, sozusagen, könnte man sagen, gemäß dem Christentum kommt das Böse aus dem Herzen des Menschen, also auch die Rassismus, Sexismus, Umweltverschmutzung, das kommt aus dem Herzen. Und bei den sozialistischen, kommunistischen Modellen von früher und von neuer Prägung heute kommt es von außen. Und da muss man die Außenwelt sozusagen putzen und reinigen und dann ist alles gut.
Könnte man sagen, im Anschluss an das, wenn die Sünde aus dem Herzen des Menschen kommt, braucht der Mensch Vergebung, Gnade vor Gott, um zu bestehen. Und wie ist es dann in der utopischen Denkfigur? Gibt es Gnade? Ist Gnade vorgesehen oder ist es eigentlich ein dann eher gnadenloses Funktionieren, auf das der Mensch eingeschworen werden soll?
Es ist gnadenlos, es gibt keine Gnade. Das ist absolut ein gnadenloses System auf jeder Ebene. Das sieht man ja, wenn man jetzt auch auf den sozialen Medien unterwegs ist, wie gnadenlos der Ton in der politischen Debatte wird. Es ist gnadenlos, wie die Menschen miteinander verkehren. Ja, wenn du die falsche Meinung vertrittst, bist du als Mensch weg. Das ist auch so was, was Jesus Christus uns gebracht hat. Er hat uns gebracht, die Trennung oder die Unterscheidung zwischen Sünder und Sünde, zwischen Mensch und Meinung, zwischen Mensch und Tat. Ja. Und das ist ja völlig aufgehoben, diese Unterscheidung. Das gibt's nicht mehr. Also wenn ich als Mensch etwas sage, was jetzt nicht Mainstream-konform ist, bin ich als Mensch abgeschrieben. Und das ist dann gnadenlos, dieses Verfahren. Es ist ja auch bei den Woke, bei der Woke-Bewegung ist es ja diese Hypermoral, es ist ja puritanisch. Man muss sich mal vorstellen, wenn ein Hollywood-Star einen anderen ohrfeigt, weil er seine Frau beleidigt, das ist ja kürzlich passiert an der Oscarverleihung, Will Smith hat das getan.
Richtig.
Dann ist es ja puritanisch hoch drei, wenn der jetzt 3 Wochen lang sich entschuldigen muss und aus der Academy austreten, weil er einem Mann eine Ohrfeige gegeben hat. Hätte ich wahrscheinlich auch getan in seiner Rolle. Und dann muss man doch nachher mit dem Gegner ein Bier trinken, ein gutes. Hat man früher so gelöst. Jungs raufen sich nun mal. Aber heute ist es unmöglich geworden, weil das muss ein riesen Tamtam, muss wahrscheinlich noch zum Therapeuten und über seine toxische Männlichkeit sprechen und so weiter. Also man sieht an dieser ganzen Bewegung, das ist gnadenloses, weil es ist nicht real. Es ist utopisch. Der Mensch, der hier verlangt wird, den gibt's gar nicht. Und die versuchen jetzt verzweifelt, sich so zu verhalten. Ich habe mich über diesen Will Smith deswegen ein bisschen gefreut, weil der ja irgendwie gezeigt hat, es gibt noch Menschen, die sich ganz real benehmen.
Die sich real benehmen und nicht sozusagen gemäß aller Erwartungen, utopischen Erwartungen, ein Oscar-Gewinner muss perfekt sein, darf nicht aus der Haut fahren, muss immer in Kontrolle sein und so weiter.
Ja, und dann sitzt er da, ein Multimillionär, super erfolgreicher Mensch, auch ein schöner Mensch, sitzt da mit seiner Frau und dann sagt er, dieser Typ da irgendetwas über seine Frau und er findet, dass es eine Beleidigung meiner Frau geht und dann haut er ihm eine rein. Und ich habe gedacht, dass es sowas noch gibt. Zuerst habe ich gedacht, das ist inszeniert, um Hollywood wieder, aber es ist anscheinend nicht inszeniert, das ist wirklich echt gewesen.
Also ich sehe, du bist eindeutig ein Vertreter der begnadigten Sünder. Und nicht der gestressten Heiligen oder Scheinheiligen, wie sie möglicherweise diese Denkbewegung derer, die sozusagen alles auf das richtige Funktionieren einer gesamtgesellschaftlichen Kohorte, eines gesamtgesellschaftlichen Stammes sozusagen einjustieren wollen. Giuseppe, ich danke dir herzlich für das Gespräch. Ich bin sehr begeistert von dem, was dein Buch hervorgebracht hat, nämlich eigentlich ein Stück, eine Darstellung dieser Utopia-Methode, also eines Mechanismus, mit dem wir alle zu tun haben. Du hast einer politischen Realität einen Ausdruck gegeben und ich bin gespannt, wie dieser Ausdruck sich in der Diskussion und in der Kritik bewähren wird und wünsche dir und dem Buch konstruktive Auseinandersetzungen und eine große Reichweite.
Danke, danke.
Das war der Podcast von Fontes. Bei akuter Bücherliebe empfehlen wir einen Besuch in unserem Online-Shop oder in deiner Lieblingsbuchhandlung. Bis zum nächsten Mal bei der literarischen Hausapotheke.